Herzlich willkommen zum NLP Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein heutiger Gast ist Martin Haberzettel. Martin ist Diplompsychologe, er ist Organisationsentwickler und Unternehmensberater. Außerdem ist er auch NLP-Lehrtrainer und NLP-Lehrcoach. Martin ist auch noch approbierter Psychotherapeut und er ist Dozent an Universitäten und Buchautor. Martin bringt über 30 Jahre Erfahrung mit in Training, Coaching und Beratung, sowohl in der Begleitung von Einzelnen als auch von Teams und Firmen. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo, auch herzlich willkommen.
Martin, habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, vielleicht drei kleine Dinge. Zum einen war ich früher mal Musiker. Also ich habe Flamenco-Gitarre gespielt, aber aus Zeitgründen komme ich nicht mehr dazu. Zweite große Herausforderung ist jetzt seit knapp 10 Jahren. Ich habe einen kleinen Buben. Wir haben einen Sohn und da kann man dann fast sämtliche NLP-Techniken erproben, manchmal auch scheitern lassen.
Oh, das kann ich bestätigen. Ich bin stolze Mutter von Zwillingen.
Ah ja, okay.
Die sind inzwischen 17 und das ist schon deutlich entspannter als 13.
Ja, genau.
Also das kenne ich, ja.
Und noch ein weiterer Punkt ist, ich habe auch zeitlang Philosophie studiert. Zwar ohne Abschluss, aber Philosophie ist etwas, was bei vielem, was ich tue, egal in welchem Kontext, eine große, große Rolle spielt. Ich habe früher als Psychotherapeut gearbeitet und jeder Veränderungsprozess, jede Glaubenssatzveränderung beispielsweise hat immer auch einen philosophischen Anteil. Also das ist mehr so ein Hobby, sondern es ist auch teilweise ein Lebenskonzept, kann man sagen.
Ja, Martin, ich stelle auch dir die Frage, die ich allen stelle. Ne? Wann ist dir das NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Ja, das war ganz witzig. Und zwar, ich hatte, das war glaube ich 1983, eine Ausbildung zur sanften Bioenergetik, Körpertherapie und in dem Seminarraum lag ein Buch, Die Struktur der Magie. Und es war das, glaube ich, das erste Buch, was Bendler und Grinder in Deutschland eben, also was in Deutschland erschien. Und der Titel hat mich dann angezogen, weil Struktur und Magie fand ich eine ziemlich spannende Kombination. Dann habe ich das Buch gelesen, das ist eins der sehr trockenen NLP-Bücher. Das fand ich, konnte ich am Anfang noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Das hat mich aber weiter gereizt, dass ich dann bald, glaube 84 war das, eine NLP-Practitioner-Ausbildung begonnen habe. Am Anfang, ich kam ja eher so aus der humanistischen Psychotherapie, fand ich das NLP, wie soll ich sagen, war mir fast zu technisch orientiert. Hat aber bei mir, und das war auch der Punkt, warum ich dran geblieben bin, ich habe über das NLP während dieser Ausbildung das Rauchen aufhören können.
Ach schön. Ich war ein
Suchtraucher und ich habe auch Atemtherapie gemacht und ich habe noch mehr geraucht. Ich dachte, ich bin absolut therapieresistent und mit einem ganz simplen kleinen Six-Step-Reframing, das nicht im Rahmen einer Demo, nicht der Tisch Stahl hat es gemacht, sondern einfach irgendein Teilnehmer, an den ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Und 2 Wochen später aufgehört. Und ich bin jetzt ein Nichtraucher. Ich kann sogar ab und zu mal eine rauchen, wobei das ist schon wieder ein paar Jahre her. Das letzte Mal, mal was gepafft habe. Früher war ich immer Raucher, der zwischendurch versucht hat, Nichtraucher zu sein. Ja, und da dachte ich, wenn das schon bei mir wirksam sein kann, dann muss am NLP was dran sein. Weil ich war mit Sicherheit damals kein einfacher Klient. Also, schwierig, skeptisch und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Weil
und das einfach in der Übung, nicht mal jetzt von einem ausgebildeten, jahrelang erprobten Therapeuten. Ne?
Und weil für mich, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich möchte es auch leben können, was ich anbiete. Ja. Also das heißt, die Erfahrung, dass es bei mir hilft, dass es für mich was Wirksames ist, das war essentiell, weil sonst glaube ich, wäre ich gar nicht beim NLP geblieben oder hätte manche Teile davon weiter benutzt. Aber würde mich dann nicht als NLPler betrachten oder bezeichnen.
Das kann ich nachvollziehen. Ne? Also wenn es bei mir nicht funktioniert, wie soll ich es dann glaubhaft weitergeben?
Ja, genau.
Ja, spannend. Ja, damit sind wir im Grunde auch schon bei der nächsten Frage. Was bedeutet NLP denn heute für dich? Und vielleicht auch, was bedeutet es nicht?
Die Frage ist natürlich sehr, sehr umfassend. Also zum einen war es eine Zeit lang fast ausschließlich meine berufliche Identität. Ich habe als Psychotherapeut eben gearbeitet, so die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit sehr intensiv. Da war NLP immer mehr, sagen wir, Hauptbestandteil der Arbeit. Natürlich andere Methoden auch, aber es war, ich würde sagen, immer lösungsorientiert, ressourcenorientiert, was für mich enorm hilfreich war. Dann habe ich ja zeitlang oder ja, bis vor vielleicht 6 Jahren relativ viel Ausbildungen gemacht, also im Grunde alles, von Practitioner, Master, Trainer, NLP-Psychotherapie, Coaching-Ausbildung, also die ganze Palette. Parallel dazu eben auch viel im Organisationsbereich, im Firmenbereich. Und da wende ich NLP jetzt nicht als NLP an, sondern einfach Grundprinzipien des NLPs fließen eigentlich in fast alles rein, was ich dann mache. Natürlich ergänzt mit philosophischen Aspekten, mit anderen Techniken und so weiter und so fort. Was bedeutet NLP? Für mich ist es, wie soll ich sagen, der große Vorteil von NLP ist ein ganz, ganz bunter Strauß an vielen, ich nenne es manchmal auch Beschreibungssprachen. Ich kann zum Beispiel ein Problem oder eine Lösung kann ich in Form von Submodalitäten abbilden. Also ich kann sagen, was weiß ich, das Problem, das ist düster und ich möchte eine strahlende Zukunft haben. Ich kann Sprachmuster verwenden, ich kann die Metaprogramme verwenden, ich kann nur die Physiologie verwenden, ich kann das Timeline-Konzept verwenden. Das heißt, wir haben unheimlich viele Beschreibungssprachen und dadurch kann man dann sehr passend Klienten adressiert oder Kunden adressiert eben die ja, gute Lösungen finden. Die einzelnen Modelle selber, die kann man dann auch kritisch beleuchten. Also Metaprogramme, ob das wirklich alles Hand und Fuß hat auf der theoretischen Ebene, sei mal dahingestellt. Auf der pragmatischen Ebene kann man das außerordentlich viel machen.
Es kann sein, dass nicht jeder, der hier zuhört, weiß, was Metaprogramme sind. Gib mir ein kleines Stichwort, was es, also ohne es ausführlich zu beschreiben.
Ja, zum Beispiel, es gibt ja die berühmte Frage, ist das Glas Wasser halb voll oder halb leer? Das heißt, es ist weder noch. Es ist einfach Wasser in einem Glas. Und halb leer, halb voll sind einfach mentale Konzepte. Mhm. Eine sortiert nach Vollständigkeit, heißt, was ist schon da? Und andere sehen eher, was ist noch nicht da. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine dieser mentalen Programme. Mhm. Oder hinzu, weg von. Motiviert mich was, weil ich etwas erreichen will? Also ein Ziel, was weiß ich. NLP ist vordergründig ja sehr hinzuorientiert, also maximale Gesundheit und Reichtum vielleicht und was weiß ich noch erreichen. Weg von wäre eher, dass ich schaue, Hauptsache es passiert dies oder jenes nicht.
Ja.
Das wären jetzt so zwei Beispiele für Metaprogramme.
Ja.
Wenn wir schon dabei sind, ich habe ja gesagt, vordergründig hat es NLP so einen Hinzu-Gedanken, also zielorientiert, also es ist ja, Ziele spielen eine ganz, ganz große Rolle. Es schleicht sich aber manchmal auch was ein, wie soll ich sagen, dass die Idee des halb leeren Glas Wassers entstehen kann. Jetzt schwanke ich wieder zu einem anderen Metaprogramm.
Gib mir ein Beispiel.
Ja. Vielleicht kann ich da gleich mal einsteigen mit der mehr oder weniger leichten Kritik, die ich auch am NLP habe. Ich fange mal ganz anders an. Den wenigsten ist so deutlich bewusst, dass um ein Problem zu haben, braucht man erstmal ein Ziel. Weil wenn so wie es ist, passt, dann habe ich auch kein Problem. Ja. Viele Probleme starten, indem ich mir neue Ziele kreiere, die aber vielleicht manchmal schwer zu erreichen sind. Und da, das fand ich auch von Anfang an ein bisschen irritierend im NLP, da ging es immer darum, so muss zum Beispiel eine Veränderung ganz, ganz schnell. Es reicht nicht nur Veränderung, sondern es muss auch ganz, ganz schnell kommen. Es reicht nicht nur einfach ein bisschen Gesundheit, sondern es muss wirklich sämtliche meine Ressourcen mit sich leben und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Ziele, die kaum zu erreichen sind. Und deswegen, statt dass ich mit dem auch zufrieden sein kann, was da ist, denke ich, fokussiere ich immer mehr auf das, was noch nicht da ist. Und insofern, das fand ich, wie ich das entdeckt habe für mich, fand ich fast paradox, dass gerade dieses lösungs- und ressourcenorientierte NLP da unterschwellig fast in eine Defizitorientierung geht.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, mit dem Thema Optimieren. Und Optimieren ist ja eigentlich ja, ein Wort des, oder ein Konzept, was sämtliche Lebensbereiche durchdringt. Also man muss durch die Self-Tracking Techniken, dass man einfach ständig die eigene Leistungsfähigkeit optimiert, dass man die Lebensfreude, das Glück optimiert. Und ich finde es manchmal einfach zu anstrengend.
Aber das kann ich nachvollziehen, ja.
Also, es gibt
Hast du denn innerhalb des NLPs für dich eine Lösung gefunden, wie du sagst, ich kann auch mit NLP raus aus dieser ständigen Selbstoptimierung und rein in eine Lebenszufriedenheit?
Also ich für mich ja. Also das vielleicht nur auf der persönlichen Ebene, was NLP für mich bedeutet. Oder wenn bei mir NLP Spuren hinterlässt, dann ist es vor allem in der Art und Weise, wie ich selbst mit mir umgehe. Also das Rauchen war natürlich ein sensationeller Schritt. Das war der Weichenstellung in Richtung Gesundheit. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Zudem sind es mehr so die kleinen, leichten Veränderungen, die im Laufe der Zeit eine große Veränderung ergeben haben. Früher war ich sehr kritisch mit mir. Mein innerer Dialog, also die Selbstkommentare, die waren, ja, das muss ich noch machen, das muss ich machen. Mein innerer Dialog ist fast immer freundlich. Natürlich weist er mich mal darauf hin, wenn ich was nicht ganz so toll gemacht habe, aber eher freundlich und auffordernd. Und dieser gnädige, freundliche Umgang mit mir, das ist ein enormer Zuwachs an Lebensqualität. Mhm. Das ist unabhängig davon, ob ich dann riesige Dinge erreichen muss. Also so gesehen kann ich auch übrigens übertragen auf Coaching oder auf Therapie früher. Ich habe früher mal gedacht, wenn ich einen Klienten nicht nach 2 Sitzungen geheilt habe, in Anführungszeichen, dann bin ich ein schlechter NLPler. Und das hat mich massiv unter Druck gesetzt.
Das glaube ich, ja.
Ich kann mich erinnern, es war ein Kollege, der damals auch mit mir angefangen hat, und mit dem habe ich gesagt, du Bernd, mal ganz im Geheimen, brauchst du manchmal auch länger als 2 Sitzungen? Und er hat gesagt, ja, ich auch.
Ja.
Da habe ich gedacht, okay, das war so der erste Schritt, mich auch aus diesem Optimierungsgedanken da rauszubewegen. Weil viel entscheidender, ob man was qualitativ schnell erreicht, also ob ich zum Beispiel nur 3 Sitzungen brauche oder dies oder jenes, ist ja die Art und Weise, wie. Und da finde ich, das NLP hat ein ungeheures Potenzial. Ich habe mit traumatisierten Patienten gearbeitet oder Klienten, also sexuell traumatisierte zum Beispiel. Und die Therapie selber kann sehr schonend sein. Also das ist eher die Art und Weise des Umgangs. Und das ist für mich wesentlich essentieller, als was genau ich erreiche.
Mhm. Also, und gibst du mir auch da nochmal ein Beispiel, was jetzt das schöne Schonende am NLP ist?
Ja, ich kann mal ein Beispiel. Es ist schon länger her. War ein Klient, der kam zum Erstgespräch und der hatte psychogene Schmerzen. Das heißt, der hatte unglaubliche Schmerzen und er hatte schon eine andere Therapie hinter sich seit 5 Jahren. Und er wusste dann alles, konnte sich dann ganz toll erklären, wie das zusammenhängt, was die Ursachen sind, aber hat nach wie vor Schmerzen. Und im Vorgespräch habe ich fast so nebenbei, das war gar nicht als Intervention gedacht, ihm gesagt, er könnte sich ja da mal, also was wir zum Beispiel machen im NLP, sich von außen anschauen. Also NLPlerin weiß ja Metaposition etc. etc. Mhm. Dann kam er, und hat es so angehört, und kam dann nächstes Mal zu mir, bei der ersten eigentlichen Sitzung sagte, die Schmerzen sind also viel, viel weniger, ne? Vielleicht von 100% auf 30%, nur durch diese Idee, sich auch mal von außen zu betrachten. Das heißt, es geht nicht darum, Probleme zu bearbeiten oder in Schmerz hineinzugehen, sondern Wege zu finden, sich mit dem auseinanderzusetzen und gleichzeitig sichere Basis zu haben. Ich habe früher damals die Metapher von einem Basislager geprägt, dass man einfach schaut, wenn man in den Dschungel der Gefühle oder sowas reingeht oder die Abgründe, dass man gut angeseilt ist, das wäre ein Bild für den Rapport, für die Beziehung, dass man ein gutes Basislager hat, dass man die Ressourcen zusammen hat. Und dann ist man auch wirklich gewappnet, um mit den Themen sich auseinandersetzen zu können. Also das wäre so ein...
Ja, das ist ja auch meine Erfahrung, was ich so liebe am NLP, dass ich eben nicht so tief in den Schmerz und in die Ursache rein muss.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Weil ich meine, die Frage ist ja wirklich, gibt es überhaupt diese Ursachen?
Das ist das nächste, ja.
Aber das ist ein ganz großes philosophisches Thema. Da können wir uns dann vielleicht ein bisschen fast verirren. Weil es gibt, viele Menschen haben dann für sich Erklärungen. Und wenn die das eben als Ursache definieren, meinetwegen, dann hilft es. Aber ich selber bin da eher skeptisch, ob das dann wirklich die richtige Ursache ist. Gibt es aus den lösungsorientierten Verfahren die schöne Sache, und könnte es nicht auch anders gewesen sein? Und wenn man das nicht hundertprozentig verneinen kann, dann ja.
Ja.
wirkliche Ursache, ganz genau.
Ja.
Ja.
Und du hattest vorhin noch gesagt, du hast jetzt einen 10-jährigen Sohn, weil du meintest, es geht dir nicht ständig nur um Optimierung und so. Gib doch da nochmal ein Beispiel, wie dir NLP im Alltag hilft, im Umgang mit deiner Familie.
Das Wichtigste ist erstmal Selbstmanagement. Heißt, wir hatten heute früh auch wieder so ein kleines Thema. Er macht ja, will alles oder will vieles selber machen, zieht sich dann auch an, dann überreißt er die Zeit, dann ist es nicht, ja, waren seine Freunde schon da, um abzuholen, um zur Schule zu gehen, und er war natürlich noch nicht fertig, was heißt natürlich, oft ist er inzwischen fertig, aber er war noch nicht fertig, und ich weiß, wenn ich dann genervt bin, dann verlangsame ich das Tempo, heißt, dann reagiert er auch genervt und dann einfach gewissermaßen auch aus mir herauszutreten und mir selbst dann zu sagen, Martin, bleib ruhig. Sozusagen, dass ich zuerst mal meinen eigenen Zustand dann eben ja, beeinflussen kann. Meistens klappt es, klappt nicht immer. Was ja, aber ich bin ja auch Mensch und Kinder sollen ja auch die Eltern als Menschen erfahren und nicht als therapeutische Wesen.
Ganz wichtig, ja.
Mit dem man sich auch mal reiben kann und streiten kann, und das tun wir auch. Und dann hilft mir im Grunde die Idee des Reframings, dass ich, also kann der Verhaltensweisen, die mich dann nerven, die kann ich dann anders umdeuten. Zum Beispiel, dass er jetzt früh so lange gebraucht hat, hat auch damit was zu tun, dass er alles selber machen wollte. Und dann kann ich sagen, okay, es ist auch so seine Autonomie. Heißt zwar noch nicht, dass das Thema dann ganz vom Tisch ist, aber ich kann etwas milder damit umgehen. Da ist so eine Parallele, dass ich milder mit mir umgehen kann, kann ich auch milder mit ihm umgehen. Und dann, ich meine, dass es funktioniert, erkenne ich daran, dass auch wenn wir mal richtig gestritten haben, irgendwann, es geht oft um Schauzeiten am Computer oder sowas, und dann hat er einmal gesagt, Papa, du musst doch nicht gleich ausflippen, wenn ein Kind mal ein bisschen länger schaut. Also da hat er gesagt, habe ich gemerkt, okay, er nimmt das nicht übel, die Beziehungsebene ist okay, und er lernt von mir. Also das fand ich da doch, also dass er auch eben nicht gesagt hat, wenn ich, sondern wenn ein Kind, also hat es dann so verallgemeinert, dass ich meine Emotionen ein bisschen runterkühlen konnte, ja.
Ja, das ist schön, wenn sie einen dann spiegeln, ne?
Das war schon hochinteressant.
Ja, Martin, du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du ein Konzept entwickelt hast zum Thema Weisheit der Leichtigkeit.
Ja, passt vielleicht zu dem, was ich vorhin zur Optimierung auch sagte. Weil, wenn man sich zu hohe Ziele setzt oder überhaupt zu viele Ziele, oder würde es ja bedeuten, dass ich eben mit mir als solcher unzufrieden bin. Und das heißt, ich brauche einen unendlichen Aufwand. Das ist so ähnlich wie die Perfektionsfalle. Weil es gibt ja das Pareto-Prinzip, kennst du ja auch, dass man manchmal 20% braucht und damit hat man 80% Ergebnis erreicht. Und ich denke, was Lebensqualität betrifft, wenn man 80% zufrieden ist im Leben, ist das Wucht. Also ich weiß nicht, wie viele das dann wirklich konstant von sich behaupten können. Die Idee der Weisheit, der Leichtigkeit, das entstand, das ist bestimmt schon über 20 Jahre her. Ich habe damals noch mit Klienten, also psychotherapeutisch gearbeitet, und oft mit Themen, ging es um körperliche Gesundheit. Und ich habe mich damals sehr stark mit Imaginationen beschäftigt, dass man einfach, was weiß ich, Immunsystem visualisiert und sich vorstellt. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass, wie soll ich sagen, manche Menschen, wenn sie dann imaginieren und versuchen, dass das Immunsystem sie unterstützt, dass sie dann so einen Gesichtsausdruck, im NLP nennen wir es ja Physiologie, eigentlich eher Problemphysiologie zeigen. Also sehr angestrengt gucken, und es muss sich auch noch imaginieren, und das Immunsystem, das muss stark sein und so weiter und so fort. Und da habe ich mal, das war mit einer Klientin, der habe ich dann so spontan gesagt, achte doch mal auf ein Zielbild, da ging es darum, sich als gesunde Person vorzustellen oder gesündere Person, das einfach fast wie von allein auftaucht. Weil sie hat dann einfach ein Bild kreiert, wo sie ganz strahlend ausschaut und alles passt. Aber wenn sie mal kurz die Konzentration nachgelassen hat, dann war wieder ein negatives Bild da. Also eher zu schauen, welche Vorstellung kommt ganz von allein oder fast von allein. Und die sind nämlich wesentlich stabiler. Das heißt, da muss ich mich nicht ständig drum kümmern. Und die sind auch ökologischer. Heißt, es gibt weniger Einwände von außen innen. Mhm. Ich habe das selbst auch erlebt in der damaligen Zeit. Und zwar mein allererstes Business-Seminar. Ja, deswegen ist es über 20 Jahre her. Ich dachte, also es hat mir eine Kollegin vermittelt. Und ich dachte, es geht um Stressmanagement. Das war damals so, eine gute Kompetenz. Und dann sagt sie, nee, ich muss einen Moderationsworkshop machen. Und sie kann es aber auch nicht mehr absagen. Sie hat dem Geschäftsführer zugesagt. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Also, wie soll das geschehen? Und ich fuhr dann in den Toskana Urlaub und haben mir dann Bücher über Moderationstechniken und so weiter und so fort. Und wie man pinnt und das alles hingemalt. Und haben mir vorgestellt, also ich stehe da in der Gruppe und das wird alles prima. Aber die Vorstellung hatte lang angehalten, dann kam da wieder so ein Negativbild. Und da habe ich gedacht, was kann ich mir denn leicht vorstellen? Mhm. Also welche Vorstellung von Erfolg oder von einem guten Ziel kann ich mir leicht vorstellen? Und da war dann eher, bei mir kam es dann so, dass ich mir dann gedacht, ich konnte mir dann vorstellen, dass ich nachdem mit anderen Kollegen spreche und dieses Bild, also sage, ja, das ist ganz gut gelaufen, und dieses Bild, das war dann einfach da. Das hat mich dann den ganzen Urlaub begleitet und dadurch hatte ich dann eine Zuversicht und dann lief es auch ganz gut. Also ja, das erste Seminar ist immer, ja, kann man im Nachhinein manchmal froh sein, dass man es halbwegs gut überstanden hat. Ja, und dieses Konzept habe ich eben dann weiterentwickelt. Das heißt, das ist im Grunde sehr, sehr einfach, eben erstmal nach Vorstellungen, nach Zielen zu suchen, die fast von allein auftauchen. Ich habe zu der damaligen Zeit auch mit Krebspatienten gearbeitet, unter anderem. Und da ist es ja gar nicht so leicht, sich eine Zukunftsvorstellung ganz von allein, die einfach auftaucht. Weil die meisten haben ja dann berechtigterweise auch große Befürchtungen, dass die Zukunft eben ganz anders ausschauen wird. Und beispielsweise habe ich mal mit einer Klientin, die konnte sich kaum vorstellen, also sie sagt, ja, wäre schön, wenn sie mindestens noch 5 Jahre leben würde. Mhm. Aber alle Vorstellungen, sich 5 Jahre, ja, so ein Zielbild zu entwickeln, tauchte fast nichts auf. Bis sie plötzlich den Gedanken hatte, sie haben jetzt im Moment in ihrem Garten hat sie einen kleinen Kirschbaum und sie konnte sich ganz leicht vorstellen, dass sie dann, der ist wesentlich größer geworden und sitzt unter dem Baum. Das war dann ohne jegliche Anstrengung. Das heißt, und das ist natürlich sehr glaubwürdig für den ganzen Organismus, auch fürs Unbewusste. Also diese Bilder, die von allein auftauchen, sind glaubwürdig. Deswegen haben die eine große Macht. Nebenbei sind die ganz leicht. Also das ist ja fast, das finde ich persönlich fast magisch, dass dieses Leichte und Glaubwürdige und dadurch Effektive da ganz, ganz steige Kombination eingeht. Das habe ich dann noch ein bisschen weitergeführt, eben, dass man auch schaut, dass diese Imaginationen Spaß machen sollten. Also, und das wirkt natürlich, weil zum Beispiel, wenn es um ernste gesundheitliche Themen geht, wirkt es erstmal ja auch vielleicht paradox oder widersprüchlich. Allerdings ist es so, wenn die Imagination keinen Spaß macht oder ja, einfach nicht gut genug ausschaut, dann gibt es ja eine weg vorne. Jetzt sind wir wieder bei den Metaprogrammen. Da müssen wir uns gar nicht beschäftigen, sondern wir sind ja hinzuorientiert. Und wenn die Imagination von Gesundheit, wenn die auch was Freudvolles erzeugt, dann muss ich mich zumindest auch gar nicht dazu motivieren, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich noch 10 Minuten imaginieren, sondern ja, gern, ich mache das gern. Und es verknüpft mich viel mehr, es verbindet mich viel mehr mit diesem Gesundheitsziel zum Beispiel. Und wenn dann andere Vorstellungen auftauchen, dann empfiehlt sich dann die Und-Koppelung. Kann ja sein, dass dann irgendwann zwischendurch wieder was anderes auftaucht. Sagt man, ja, das ist auch da, und. Also nicht die negativen Bilder wegwischen, sondern sagen, ja, natürlich könnte es auch sein, dass ich das Ziel nicht erreiche. Also diese Möglichkeit kann man nicht ausschließen. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Und ich schaue, was fast von allein wieder auftaucht. Also über diese Und-Koppelung lässt man das andere auch stehen. Da habe ich ein anderes Konzept. Was heißt Konzept? Eine andere Idee, nämlich die des Seinlassens. Ich finde das einen ganz wunderschönen Begriff, weil der impliziert ja zweierlei, nämlich eines, zum einen etwas in seiner Existenz sein zu lassen, also zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich das Ziel nicht erreiche, und dann aber auch das Loslassen. Und diese Doppeldeutigkeit des Seinlassens, die spielt damit rein. Hat auch was Leichtes. Ich muss gar nicht gegen die negativen Imagination ankämpfen, sondern ich kann sie sein lassen. Das heißt, deswegen achte ich da auf, so sagen wir mal, kleine Nebenbemerkung, sehr stark auf die Formel, auf das Wörtchen und. Mhm. Ich kann auch andere Meinungen sein lassen. Ich kann sagen, ja, das stimmt. Und aus meiner Perspektive sieht es so aus. Und da muss man weniger kämpfen, sondern kann viel mehr da zusammenkommen. Mhm. Aber gut, wieder zurück.
Ja, ich habe letztens erst gelesen, dass gerade zu diesem Wörtchen und statt aber gibt es sogar jetzt irgendwie eine Forschungsergebnisse, dass das sehr positiv sogar die Gesundheit beeinflusst.
Also überrascht mich in keinster Weise. Mhm. Können wir vielleicht nachher, können Sie mir noch sagen, wo du die Studie hast, weil ich bin da ziemlich wissenschaftlich orientiert und immer auf der Jagd nach neuen Studienergebnissen. Eben weil sozusagen keinen inneren Kampf verursacht. Also ich kann auch negative Gedanken, sind dann erstmal einfach nur negative Gedanken. Ich muss nicht die bekämpfen, sondern ich kann auch schauen, wo habe ich zum Beispiel positive Gedanken. Und die negativen Gedanken können ja manchmal auch Hinweise liefern. Auch die negativen Vorstellungen können ja auch manchmal Warnsignale bedeuten. Und mit dieser Und-Koppelung kann man die tatsächlich da sein lassen und eben auch loslassen.
Mhm. Klingt für mich auch so, als wäre es ganz hilfreich, wenn Zweifel da sind.
Ja, ja, absolut. Und ja, kann man sagen, ja, es gibt auch vielleicht den einen oder anderen Grund zu zweifeln. Und jetzt schau mal, welche positive Vorstellung meinetwegen von Gesundheit taucht denn einfach fast wie von allein auf. Mhm. Also, und dann kann man sagen, ja, natürlich gibt es ein bisschen Zweifel, aber die stehen nicht mehr im Fokus. Weil es hat viel mit Vordergrund und, nehmen wir es mal, Peripherie zu tun. Weil ich habe bei vielen, also es gilt jetzt auch für einfachere Themen, aber bei sagen wir, lebensbedrohlichen Krankheiten, da wird es dann ganz, ganz besonders deutlich. Tritt sehr, sehr stark in den Vordergrund. Das heißt zum Beispiel, die Vorstellung, dass es schlimm ausgeht, die ist bei fast allen zentral vor Ihnen am Anfang. Und durch diese Möglichkeit, was gibt es denn noch? Und durch die Unkoppelung, dann rücken die mehr in die Peripherie. Die werden nicht weggedrängt. Ja, was man, manche andere sagen, ja, Kopf hoch, das wird schon, woher will man das wissen? Weiß man nicht. Ja. Ja. Aber dass dann Platz ist im Vorstellungsraum vor allem für günstige, hilfreiche Imaginationen. Also es wäre eben vor allem eben, was taucht fast wie von allein auf, was macht Spaß und wenn was anderes auftaucht, akzeptieren und sein lassen in dem Sinn. Und was auch noch wichtig ist, bei so Imaginationen, vor allem bei Imaginationen, kann man übrigens auch für andere sagen, auch noch verwendetes Prinzip, aber da ist es in Reinform, wenn es am schönsten ist, aufhören.
Weil ja.
Ich habe mal mit einer Klientin gearbeitet, die hatte Sudeck, einen Entkalkungsprozess in den Knochen. Mhm. Und die hatte dann, also im Handgelenk, die hatte einen komplizierten Handgelenksbruch und das wollte nicht heilen. Und dann haben wir uns informiert, was denn da, ja, wie das gelingen könnte zu einem. Und dann hat sie sich vorgestellt, kleine Bauarbeiter bringen Kalkkühlchen und die hatte sich das gebrochene Handgelenk als Haus vorgestellt und das durch ein Erdbeben beschädigt wurde. Und dann kamen die ganzen Bauarbeiter, hatten blaue Kalkkügelchen und die hatten alle Lied, das war wichtig. Also das ist eben das Lustige, die haben und dann hat sie mal mir erzählt, dass sie eines Tages das eben ziemlich lang imaginiert haben und dann wurden die einfach müde. Und, okay. Und dann imaginiert man natürlich was anderes auch. Ne? Also man imaginiert das Immunsystem oder in dem Fall die Blutkörperchen und wie auch immer das physiologisch dann passiert, die heilen das und dann geht es in die andere Richtung. Das heißt, dass es in der Aufwärtsbewegung bleibt. Das ist übrigens so ähnlich wie beim Swish, dass man die Richtung behält. Und ich stelle mir es manchmal so vor, es ist sowieso ziemlich schwer, sich eine ganze Stunde lang nur mit positiven Gedanken zu beschäftigen oder nur dran zu bleiben. Das ist langweilig. Ich stelle mir vor, das Unbewusste langweilt sich, wenn man immer nur das schöne Positive hat, dann denkt man wieder an das eine und das andere. Und damit man aber in der Spur bleibt, dass man dann einfach, wenn es schön ist, wenn es Spaß macht, wenn es von allein kommt, glaubwürdig ist, dass man es nur kurz macht und dann praktisch innere geistige Auge schließt. Und hat noch den nächsten Aspekt, dass es dann sehr unaufwendig ist. Weil für kleine Imaginationen kann er vielleicht eine Minute, vielleicht nur eine halbe Minute. Und bei der Klientin übrigens, da hat es sensationelle Wirkung gehabt. Also die kam dann, der Arzt hat es dann wieder gerönt und hat gesagt, das gibt es ja gar nicht. Nach 6 Wochen war das geheilt, war wieder komplett komplett im gut, also wie sagt man da, verkalkt ist ja vielleicht der Umgang.
Verkalkt im gut.
Aber ausreichend wieder stabilisiert, der Knochen. Und es war, hat wirklich, es hat keine negativen Nebenwirkungen. Also das Einzige, oder andersrum, ich behaupte es nicht, dass man damit alles heilen kann, sondern einfach, was psychosomatisch möglich ist, kann man damit unterstützen. Mhm. Und selbst wenn es nicht hilft, dann hat man ja ein paar Minuten.
Hat man Spaß gehabt.
Ja, ja, also das ist sozusagen die, und diese Nebenwirkung, die kann man riskieren, denke ich.
Ja, und wenn du empfiehlst, es nicht zu lange zu machen, empfiehlst du dann, es quasi so oft zu machen, wie es Spaß macht, also eher öfter?
Ja, ja, also in der Regel, ich meine, man kann ja manchmal den Placebo-Effekt der Medizin nutzen. Also ich kann mich erinnern, mit einer Kleinen habe ich gesagt, dreimal täglich, drei Tropfen gewissermaßen. Also wenn man rezeptgläubig ist, dann kann das helfen. In der Regel oft so wie nebenbei. Auch das ist damit verknüpft, dass ich mich nicht anstrengen muss, sondern wann ist denn ein günstiger Zeitpunkt? Wann kann es fast wie nebenbei? Ja, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, im Bus sitze oder im Zug sitze, wenn ich in die Arbeit fahre, wie es manche tun, dass man einfach mal für einen kurzen Moment nach innen geht und das so die kleine Imagination betrachtet. Oder also einfach Momente finden, wo es nicht die Disziplin erforderlich ist oder so wenig Disziplin wie möglich. Weil auch dadurch verankert sich es viel leichter ins tägliche Leben, in die Verhaltensweisen. Also weniger machen, eher geschehen lassen, kann man so sagen. Das wäre sozusagen auf der Anwendungsebene auch nochmal das Konzept der Leichtigkeit. Ja.
Ja, du hattest eben so schön schon mal angefangen mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Fass doch nochmal zusammen deine 4 oder 5 waren es jetzt.
Ja, das waren so Regeln. Und du magst, kann ich dann gerne noch auch eine, das ist so eine Art, ich habe es früher mal psychosomatische Basisimagination genannt. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich habe immer noch keinen besseren Begriff dafür. Die kann ich dann auch nochmal ganz kurz erwähnen. Die erste Regel ist, dass man nach Imagination oder nach Vorstellungen, nach Bildern sucht, die fast von allein auftauchen. Mhm. Also das ist eigentlich die zentrale Regel. Also das zweite ist, dass man die Imagination, die auftaucht, dass man die akzeptiert, dass man die, ja, das ist halt die. Wenn Vorstellungen von Gesundheit, ich habe vielleicht ganz andere Gedanken vom Bewusstsein her, aber es taucht was anderes auf, nimm immer die, die von allein auftaucht. Dann wähle Imaginationen von denen, die auftauchen, die auch wirklich sich gut anfühlen. Das ist fast ein Muss. Also wenn die irgendwie unangenehm sich anfühlen, dann bringt es wenig, sondern dass die Spaß machen kann. Also diese Regel war deswegen wichtig, weil manche denken, das darf ja keinen Spaß machen. Ja, wenn ich mich heilen will oder sowas oder gesünder werden will. Also
darf ich da nochmal nachfragen? Das heißt aber, wenn jetzt was auftaucht in Regel 2, was aber Regel 3 widerspricht, dann suche ich so lange, bis das, was kommt.
Dann sind wir nämlich bei der dritten, oder ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge, aber bei der nächsten Regel sagen wir so, kämpfe nicht gegen die negativen Imaginationen oder Bilder oder Vorstellungen, sondern akzeptiere sie und wenn du dann dich wieder welchen zu, die einfach die hilfreich sind, die Spaß machen, die von allein auftauchen. Mhm. Das ist eine Koppelung, die ist da, oder das ist der Idee des Seinlassens, da wesentlich. Und dann die letzte ist dann, hör auf, wenn es schön ist.
Ja.
Und aufhören heißt dann auch tatsächlich aus der Imagination auftauchen. Also zum Beispiel angenommen, ich würde da im Zug sitzen und oder in U-Bahn oder wie auch immer, und dann gehe ich nach innen und mache das. Und dann mache ich die Augen auf und schaue, orientiere mich um, sodass es wirklich tatsächlich erstmal beendet ist, sodass die, sozusagen, der Moment des Positiven hängen bleibt und dadurch immer mehr verankert ist. Mhm. Ja.
Ja, dann bin ich für den praktischen Teil.
Ja, und auch das ist, was sehr, sehr einfach ist, das habe ich in vielen Ausbildungen auch immer wieder demonstriert, und oft während der Demonstration oder während des Erklärens allein ist bei einigen schon der ganze Prozess abgelaufen. Und die ist im Grunde wirklich einfach. Allerdings möchte ich dazu einen Rahmen geben, und das nenne ich, dass ganz klar ist, dass man immer den Teil bearbeitet, der über die Psyche beeinflussbar ist. ich glaube nicht, wie manche im Gesundheitsbereich glauben, dass die Psyche alles beeinflussen kann. Allein wenn man mal Fieber hat, merkt man, wie der Körper auch ganz schön auf die Psyche gehen kann. Also ich habe früher auch mal was zur Psychoneuroimmunologie gemacht, mal eine Studie selbst gemacht, und da weiß ich, dass der Körper auch natürlich Einfluss auf die Psyche hat und die Psyche wieder auf den Körper und aufs Hormonsystem. Also von daher eine gewisse Bescheidenheit, würde ich sagen. Also nicht dieser Größenwahn, wir können da alles beeinflussen. Aber diesen Rahmen einfach, kann sein, dass bei manchen Themen, dass die Psyche fast nichts beeinflussen kann, bei anderen kann sie sehr, sehr viel beeinflussen. Und wobei, Nebenbemerkung, diese Imagination, die braucht man nicht nur für den Gesundheitsbereich, die kann man auch für Glaubenssätze, für alle anderen Techniken kann man die auch dann umwandeln. Und ich erzähle erstmal, wie die quasi entstanden ist. Und zwar, ich hatte mal eine Klientin, die mit der hatte ich viele, viele Themen bearbeitet. Und dann kam sie eines Tages und hat gesagt, Martin, die hat mir ziemlich vertraut. Und da kann man dann immer was Neues ausprobieren. Ich habe so Wechseljahrbeschwerden. Und ich weiß nicht, das kann kaum schlafen. Ich habe Hitzewallungen und so weiter und so fort. Was kann man denn da tun? Und dann, ich meine, die Imagination ist jetzt nicht so ganz was Sensationelles. Also es lag wahrscheinlich in der Luft. Ich habe sie erstmal gebeten, sich vorzustellen, wenn sie an diese Beschwerden denkt, an das Problem, und wenn dieses Problem eine Farben hätte, ja, was wären das für Farben? Also es ist im Grunde eine ganz abstrakte Imagination. Sind es eher grelle Farben oder sind es eher Pastellfarben und so weiter und so fort? Ist es einfarbig oder sind es mehrere Farben? Und dann sagt sie, und dann kommt das gleich das Nächste. Und wenn diese Farben Formen hätten, ich wollte flache Formen, das ist auch noch wichtig, sind es eher amorphe, also so abgerundete Formen, sind es eher spitze Formen und so weiter und so fort. Und wenn diese farbigen Formen sich bewegen, wie bewegen die sich? Bewegen sie sich koordiniert, bewegen die sich durcheinander etc., langsam oder schnell? Sie sah lauter spitze, neongrelle Dreiecke, die ganz wild durch die Luft flitzen, was in einer gewissen Weise nachvollziehbar ist. Und also ich kann mir vorstellen, da kann man sich irgendwie Beschwerden vorstellen, wenn man sich in so eine Imagination eintauchen würde. Mhm. Und dann, und jetzt lehne ich praktisch zurück und achte einfach drauf, was an diesen Farben, an diesen Formen, an diesen Bewegungen sich fast wie von allein, fast von selbst, ein bisschen ändert. Also nicht die Aufforderung, jetzt mach das Bild farbiger oder weniger farbig, mach die Bewegung langsamer oder schneller, sondern achte drauf, welche Veränderung ganz leicht, fast wie von allein geht. Und zwar Veränderung, und achte darauf, dass dann das, was du dann siehst, gut aussieht. Sich nicht gut anfühlt. Ich werde es nachher nochmal vielleicht zusammenfassen. Mhm. Dass man nur das Bild sieht, und dann hat sie so erzählt, ja, die Farben werden pastellfarbener, die Dreiecke bleiben Dreiecke, die Spitzen sind leicht abgerundet, also nicht mehr so scharf, sondern sind weiche Spitzen, und die haben so eine Art Choreografie. Also in Wellenform tanzen die so dahin. Und dann sah ich schon an ihrem Gesicht, das Bild, die Vorstellung gefällt ihr. Da sind wir nämlich wieder bei dieser Regel. Und sagt, okay, und jetzt übergib, also dann die Imagination abschließen, jetzt übergib dieses Bild entweder deinem Unbewussten, ne, das ist sozusagen, stell dir vor, es taucht irgendwie in den Körper ein, und wenn das Unbewusste oder Körperbewusste das brauchen kann, dann kannst du auf das zurückgreifen, oder lässt es mit dem Zukunftswind in die Zukunft schweben, sodass man es nicht mehr anschaut. Mehr ist es nicht. Und ich kann es aber vielleicht nochmal die Schritte nochmal kurz tun. Das Ergebnis war toll, die hatte dann praktisch, also ich hatte noch ein Jahr lang, kam die zu verschiedenen Themen noch, aber die Beschwerden waren weg. Also durch diese ganz simple kleine Imagination. Und auch da ist es so, wenn sie nicht hilft, dann war es eine kleine Entspannung. Also das hat auch nicht länger gedauert, als ich es jetzt beschrieben habe. Das ist also, braucht man eigentlich keinen großen Aufwand. Aber ich wiederhole es nochmal. Mhm. Ist hilfreich, wenn ich es nochmal...
Ja.
Ja. Weil ich habe nämlich eine Rahmenbedingung noch vergessen, fiel mir gerade ein. Und zwar, wichtig ist, dass ich oder dass der oder diejenige, die imaginiert, dass sie nicht im Bild ist, sondern dass man sich so eine Art Vorstellungsraum kreiert. Und am besten was Flaches. Also vielleicht wie ein Bildschirm. Und dass ein guter Abstand ist. MP ist ja dann, dass man das dissoziiert erlebt. Muss nicht klinisch rein sein, aber dass ich nicht Teil des Bildes bin. Deswegen auch, dass die Imaginationen sehr flächig sind. Mhm. Da wird immer gesagt, das sind so Bälle und die kommen auf mich zu. Und sagen, hm. Wenn wir sagen, nee, ja, ist gut. Und schau, welche Vorstellung,
ja.
Dann, dass das nicht auf dich zukommt. Weil wenn dann was auf mich zukommt, dann bin ich viel mehr involviert.
Mhm.
Und dann geht es eigentlich um drei Aspekte, nämlich Farbe, Form und Tempo. Man kann auch noch Klänge dazu bringen.
Ja.
Und da gebe ich immer sehr schnell das vor. Also wenn es Farben wären, welche wären es? Wären die Acryl oder Pastellfarben? Das ist fast immer so diese Option, die ich anbiete. Wenn es Formen sind, sind die eher spitz oder abgerundet. Und wenn es Bewegungen sind, ist es eher schnell oder langsam, koordiniert oder chaotisch. Das gebe ich sehr schnell vor, dass man das Bild, weil die Bilder tauchen oft in der Regel fast immer sofort auf.
Also mhm.
Kopfschmerzen sind, ob es irgendeine kleine Befindlichkeit ist oder ich darf nicht, weil das ist so ein Glaubenssatz wie ich darf nicht Nein sagen, das hat ja auch irgendwelche körperlichen Aspekte. Also das taucht fast immer sofort auf. Und eben darauf zu achten, dass der Abstand da ist, dass ich das auf eine Fläche sehen kann. Das eignet sich übrigens deswegen auch gut für gerade so körperliche kleine Symptome, weil es eben das Kinästhetische, das Körperliche in ein Bild verwandelt und dadurch auch einen emotionalen Abstand eben schaffen kann. Und dann eben, wie schon gesagt, das ist meistens in einer Minute da oder noch schneller. Und dann eben, und jetzt diese Weisheit der Leichtigkeit kommt da rein. Wie kann's, oder was davon kann sich wie von allein verändern oder fast wie von allein? Und das ist manchmal hilfreich, wenn ich dann sage, sind es eher die Farben oder die Formen oder ja, lass dich einfach überraschen, vielleicht ändert sich die Geschwindigkeit.
Und du machst es jetzt wieder, ich frage nochmal nach, wenn du diese Frage stellst, was davon kann sich fast wie allein verändern, du gibst nicht mit rein, damit es besser, schöner, sonst irgendwas wird, ne?
Schon so, dass es gut ist, das zu sehen.
Mhm.
Also sondern es ist schon die Richtung, dass es Spaß macht, das zu sehen.
Mhm. Und
dass es angenehm ist, das zu sehen. Nicht, dass es sich angenehm anfühlt. Also das ist, weil, wie soll ich sagen, speziell bei körperlichen Symptomen dauert es eine Zeit, bis der Körper das vielleicht umsetzen kann. Ich habe irgendeine Vorstellung und ja, zum Beispiel Kopfschmerzen können wegsehen. Und wenn ich dann sage, sind sie schon weg, dann ist der Fokus viel zu stark auf den Körper, auf den Kopf in dem Fall.
Und also, wieder auf ein Problem.
Dass man nur auf das Bild fokussiert. Es soll einfach eine angenehme Imagination sein.
Mhm.
Und wenn dem so ist, dann. In der Regel kann man es am Gesicht oder irgendwo erkennen, aber du hast NLP-Lernen, weißt ja. Also die Physik ist dann der stärkste Hinweis. Und dann das tatsächlich beenden.
Mhm.
Die Optionen sind fast immer gut, entweder eben dem Körperbewusstsein es zu übergeben oder einfach, dass es in die Zukunft dann fliegen kann und dann, dass man dann, was weiß ich, kann das Unbewusste bei Bedarf dann wieder drauf zurückgreift. Und ja, das ist aus meiner Sicht hat sie wirklich den Vorteil, dass sie ganz schnell geht, unaufwendig ist, dass sie mit dieser, sagen wir, die Vorstellung des Symptoms am Anfang, aber das dauert ja nur kurz, ansonsten nur auf angenehme Gefühle fokussiert und dass sie manchmal sehr wirksam ist. Nicht immer, ne? Aber dieselbe Klientin, die hatte auch eine Bienenallergie oder Bienengiftallergie und die hat dann erzählt, sie war auf Radtour und da wurde sie gestochen und hat sie gemerkt, dass es anspielt und hat sie gedacht, ach, sie kennt auch eine Imagination, hat sie für sich selbst gemacht und war alle über. Also das heißt, der Vorteil ist auch, dass wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dass man es in der Regel auch selbst machen kann.
Also ja, das ist ja das, was ich am NLP so liebe, dass ich damit sehr schnell sehr viel habe, wo ich selber für mich gut sorgen kann.
Genau.
Mhm.
Ja.
Ja. Schön, Martin. Gibt es jetzt noch was, was du an dieser Stelle noch ergänzen möchtest, damit es für dich rund ist?
Ich meine, das war jetzt natürlich etwas, was sehr stark in den Gesundheitsbereich rein rein fokussiert. Weil das eben was, habe ich auch deswegen gewählt, was Leichtes ist, weil man es anwenden kann, ohne dass es zusammen negative Wirkungen haben kann. Weil wenn man Menschen was an die Hand gibt, muss man auch manchmal darauf achten. Aber hier, da kann praktisch nichts passieren. Eigentlich bin ich, würde ich sagen, passt so.
Ja, also von meiner Seite auch. Ich finde, das ist was, was jetzt jeder, der jetzt zugehört hat, nach dem, wie du es erklärt hast, für sich einfach schon mal ausprobieren kann.
Ja, wünsche ich all denen, die es machen, dann einfach viel Erfolg damit.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Martin, welche Homepage soll ich denn an dieser Stelle zeigen?
www.haberzettel-schinwald.com.
Gut, genau, die blende ich dann gleich noch ein.
Okay.
Super. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch. War sehr angenehm.